Mavericks. Der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit Sandro Zähle und Lukas Kruse. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo liebe Basketballfreunde und ein herzliches Willkommen zur mittlerweile 30. Ausgabe von Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas und an meiner Seite, wie schon vor zwei Wochen, der gute Amir. Grüß dich, Amir.
Hallo Lukas.
Ich hoffe, dir geht es gut und wir wollen heute natürlich wieder ausführlich über die Dallas Mavericks sprechen und das, was in den letzten zwei Wochen passiert ist. Die Preseason wurde abgeschlossen, das können wir mal ganz kurz durchgehen. Da gab es noch zwei Spiele für die Dallas Mavericks, unter anderem der höchste Preseason-Sieg eines NBA-Teams gegen ein anderes NBA-Team seit der Aufzeichnung von Preseason-Spielen 1995. Die Mavs schlugen die Charlotte Hornets mit 127-59, also ein sehr krasser Blowout, und im vierten Spiel der Preseason schlug man auch noch die Milwaukee Bucks mit 114-103. Damit also die Dallas Mavericks ungeschlagen durch die Preseason gekommen und alle waren komplett hyped. Und wie sich das auf die, ja, auf den Saisonstart auswirken konnte, das wollen wir heute besprechen. Vorher noch ein kurzer Hinweis: Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann abonniert ihn doch gerne im Podcatcher eurer Wahl oder hinterlasst uns eine Bewertung /Rezension bei iTunes, das unterstützt uns sehr, hilft uns und ist für euch nur zwei Klicks oder so. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Dann lass uns doch, Amir, mal in die Saison, in die 75. NBA-Saison mit den Dallas Mavericks starten. Spiel 1 gegen die Atlanta Hawks. Wir werden die beiden Spiele heute ein bisschen detailreicher besprechen. Ab nächster Woche oder ab der nächsten Folge wird sich das dann alles ein bisschen anders darstellen. Heute bietet sich das Format aber so noch an. Amir, Spiel 1, es war eher, ja, schwere Kost, kann man sagen. Hat dich das überrascht, dass die Mavs da so unter die Räder gekommen sind?
Ja, wie du schon gesagt hattest, nach der guten Preseason waren alle happy und konnten es kaum erwarten, dass ja das neue Team mit einem neuen Coach und so weiter gut reinkommt, dass man einen Porzingis hatte, der in der Preseason wieder, ja, wie das Einhorn wirkte, was man aus New York kannte. Und dann musste man leider gegen die Hawks dann doch ja, Lehrgeld zahlen, wenn man so will. Also es war, man kann gegen die Hawks verlieren, die sind ein gutes Team, waren ja nicht umsonst letztes Jahr weit in den Playoffs gekommen. Aber ich glaube, was wirklich eklatant war oder was auch viele dann auch sichtbar wurde, es war dann doch offensiv, lief nicht so viel zusammen. Luca wurde gut verteidigt von DeAndre Hunter und sogar wenn er an dem mal vorbeikam, dann war auch noch ein Clint Capella vor seiner Nase. Und darüber hinaus, ja, viele Würfe aus dem Post, viele Würfe aus der Midrange-Distanz, und dass das in der heutigen NBA ja eigentlich nicht unbedingt die Zone ist, die man, von der man aus werfen will, sollte ja bekannt sein. Also wie gesagt, offensiv war es nicht gut und defensiv konnte man auch nicht wirklich ja, die Hawks in Schach halten, und so musste man doch nach der guten Preseason sehr schnell auf den Boden der Tatsachen wieder zurück.
Ja, auf jeden Fall. Es war natürlich auch ein wahnsinnig undankbares Matchup, die Hawks. Also ein sehr, sehr breites Team. Ich glaube, das kann man auch gleich nochmal ein bisschen näher besprechen. Aber eben auch in der Spitze ein gutes Team mit guten Rollenspielern, auch in der Starting Five. DeAndre Hunter hast du angesprochen. Ich glaube, es gab, ich weiß nicht, ob du dich an jemanden erinnerst, der Luca mal so gut verteidigt hat, mal in Zahlen gefasst. 1 von 13 Würfen konnte man nur gegen Hunter verwandeln aus Sicht der Mavs. Luca war dabei 1 von 9 Treffern anteilig. Also das war schon sehr stark von Hunter. Und auch sonst haben die Mavs nicht wirklich viel auf die Reihe bekommen, aber es war auch so ein bisschen das, was man erwarten konnte, wenn man gehört hat, dass das eben der Plan ist von Jason Kidd, mehr aus der Mitteldistanz Würfe zu nehmen und nicht so viel aus 3-Punkte-Land und aus, ja, direkt am Korb. War das jetzt nur dem Gameplan geschuldet oder meinst du, die Hawks haben dann eben auch dafür gesorgt, dass eben diese Würfe, die die Mavs letztes Jahr so stark gemacht haben, also am Ring und an der Dreierlinie, dass die auch nicht gefallen sind? Also waren es systematische Schwächen der Mavs oder Stärken der Hawks?
Ja, ich würde sagen, es gehört natürlich beides dazu. Also man konnte klar sehen, dass die Zone von den Hawks sehr gut zugemacht wurde. Also da gab es von Seiten der war es schwierig. Doncic hat natürlich auch den Weg in die Mitte gesucht, auch um natürlich nach außen zu schmeißen. Aber das haben sie schon ganz gut gemacht. Aber gleichzeitig auch, wie du schon gesagt hast, diese Mitteldistanzgeschichten und offensiv die Probleme, die man hatte. Also ja, das Spacing hat überhaupt nicht gepasst. Die Laufwege waren auch oftmals ja nicht wirklich kohärent. Und ja, dann schafft man es dann auch nicht, die Spieler so einsetzen, wie man will. Also bestes Beispiel war Dorian Finney-Smith, der immer wieder in den Post geschickt wurde, obwohl er letzte Saison, ich glaube, eine ganze Saison nur zweimal in den Post musste und beide nicht getroffen hatte. Und ja, seine große Stärke vom rechten Corner auszuwerfen, konnte man auch nicht einsetzen. Also man war schon wirklich gar nicht mal so gut in der Offensive.
Ja, das stimmt. Also irgendwie hat man es dann auch immer wieder mit dem Kopf durch die Wand versucht. Das war auf jeden Fall nicht schön mit anzusehen, kann man auf jeden Fall sagen. Natürlich ist das dann auch ein weiteres Problem, wenn man eben mit Doncic jemanden hat, der so ja, aktiv am Ball ist, der den Ball viel in der Hand hat, der den Ball denken und lenken soll, das Spiel denken und lenken soll. Und damit Jalen Brunson einen zweiten Ballhändler hat, der aber auch seine Limitierungen hat. Würdest du sagen, dass in diesem Spiel auch sehr, sehr deutlich geworden ist, dass die Mavs eigentlich einen weiteren Ballhändler brauchen, vielleicht sogar in der Starting Five, der für sich und aber eben auch für andere kreieren kann?
Ja, ich finde, Starting Five kann man immer noch sagen, okay, an Luka Doncic wird jetzt in den meisten Spielen nicht diese Probleme haben, die jetzt gegen die DeAndre Hunter hatte oder gegen die Hawks generell. Ich glaube, problematischer ist dann doch, dass man auch von der Bank, wie du schon sagst, Jalen Brunson, man weiß ja natürlich, dass er dann die Second Unit anführt als Ballhändler, aber man hat ja auch den Eindruck, dass in der Second Unit es momentan jetzt, wo Hardaway auch Starter ist, dass es da keinen gibt, der regelmäßig seinen eigenen Wurf kreieren kann. Und das ist dann natürlich schon das Problem, gerade wenn halt die Starter, also man kann sich ja die Plus-Minus-Werte anschauen, der Starter gegen Atlanta, also ich glaube, abgesehen von Hardaway Jr., alle bei mindestens minus 21. Und dann brauchst du eben die Bank, die dann mal eben, ja, vielleicht das Spiel noch spannend hält oder ähnliches. Und das funktioniert dann nicht, wenn du halt nur einen Jalen Brunson hast, der kreiert und alle anderen, ja, ist dann anscheinend nicht hinbekommen alleine.
Ja, das sehe ich auch so. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, ich glaube, es war am Anfang oder im ersten Spiel gegen die Hawks auch von Kidd so gewünscht, dass eben Luka ein bisschen weniger den Ball in der Hand hat und sich dann auch mal off the dribble bewegen muss. Das ja, hat einfach nicht so gut geklappt, eben auch, weil die Spieler da überhaupt nicht so kompetent am Ball sind, wie er es ist. Jemanden Gleichwertigen zu finden, ist, glaube ich, unmöglich in der NBA. Dafür ist Luka einfach zu einmalig, zu talentiert. Aber jemanden zu haben, der ja auch abseits der Fähigkeiten in der Defensive und vielleicht auch der Fähigkeiten, Dreier zu werfen, mal für Gefahr ausstrahlt, ich glaube, da müssen die Mavs einfach weiterhin nachlegen. Das war jetzt schon in der Offseason eigentlich das größte Need. Jetzt hat das mit Goran Dragic nicht geklappt, den zu verpflichten. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt die Lösung gewesen wäre, aber er hätte auf jeden Fall in dieses Profil gepasst und hätte jetzt ein, zwei Jahre den Mavs noch was geben können. Ich bin da schon noch ein bisschen traurig, dass das nicht geklappt hat oder auch enttäuscht. Wer weiß, was in der Saison noch kommt, weil ich glaube, dieses Need wird immer wieder offensichtlich werden, dass viele Spieler eben doch sehr beschränkt in ihren Skills sind und dass Luka da eben herausstricht und einfach auch ein bisschen mehr Unterstützung braucht. Wir haben es, glaube ich, in der Vorschau auch schon angesprochen, dass er häufig sehr kaputt war, die Wurfquoten gegen Spielende, auch gerade in den Playoffs, so weit nach unten gingen. Von daher denke ich, dass die Mavs da auf jeden Fall nachlegen müssen, wenn da Erfolg kommen soll. Jetzt, gerade du hast dich viel auf Reddit herumgetrieben nach diesem Spiel, hast viele Kommentare gelesen, die schon das Aus von Kidd gefordert haben nach dem ersten Spiel. Du hast jetzt im Vorgespräch auch gesagt, dass da natürlich viele sehr biased in diese Saison gegangen sind gegenüber Kidd. Würdest du ihm zugutehalten, dass im Spiel gegen die Hawks schon irgendeine Spielidee erkennbar war oder war eben genau das, warum es vielleicht zu diesen Overreactions kam, dass man vielleicht den Eindruck hatte, ja, das soll jetzt dein Plan sein, wir sehen da nichts?
Ja, ich glaube, wie du schon sagst, ich finde, der Bias ist klar erkennbar, aber ich glaube, darüber hinaus war natürlich auch die Art und Weise, wie man verloren hat, das Problem. Also man kann natürlich gegen die Hawks verlieren, aber wenn man den Eindruck hat, dass man ja quasi chancenlos ist oder ja, wie man es halt in der Offensive gesehen hat, ja, teilweise die Abläufe überhaupt nicht gestimmt haben. Und ich meine, das war ja auch das, was man ihm schon vorher vorgeworfen hat, also schon bei den Bucks. Defensiv hat er da ein, zwei gute Sachen gemacht. Dazu später ja dann mehr beim Spiel gegen die Raptors war das ja auch schon zu sehen. Aber offensiv bis dato war das gegen die Hawks schwach und auch bei den Bucks ja schon ein Problem. Und wie du schon gesagt hast, das Ziel war ja vielleicht dann auch, Doncic etwas zu entlasten oder ihn den Ball ein bisschen von ihm wegzunehmen. Aber ich glaube, wir wissen alle, dass dass bei den Dallas Mavericks nur dann was funktioniert oder nur, dass man nur dann erfolgreich sein kann, wenn Luka Doncic eben das Spiel dominiert. Ich glaube, dafür ist er dann halt dann doch zu wichtig. Und ja, da ist dann halt die Frage, wie das jetzt aussehen wird. Wie gesagt, da reden wir ja gleich drüber beim Raptors-Spiel. Aber es wird schon spannend zu sehen sein, ob das dann in anderen Spielen nochmal so vorkommt. Also, dass Luka Doncic da etwas ja, weniger dominant auftritt oder bewusst dominant, weniger dominant eingesetzt wird.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Wir können ja nochmal so ein bisschen auf die Stats gucken. Luka am Ende trotzdem noch ein Double-Double mit 18 Punkten, 11 Rebounds und 7 Assists, also sogar nicht weit weg vom Triple-Double mit 7 von 16 aus dem Feld, 2 von 7 aus dem 3-Punkte-Land, allerdings auch eher bescheiden. Ansonsten noch Jalen Brunson von der Bank mit 17 Punkten, 3 Rebounds, 3 Assists. Tim Hardaway Jr. 14 Punkte, Kristaps Porzingis 11 Punkte, die anderen Starter Dorian Finney-Smith mit 5, Powell mit 4 und von der Bank noch Cordy Stein mit 5, Sterling Brown mit 3, Reggie Bullock 3, Maxi Kleber 3, Trey Burke 5, Josh Green dann in der Garbage Time noch 2 Punkte und Nili Kina mit 0 Punkten. Wenn man jetzt die Zahlen so durchgeht, dann macht man vielleicht noch ein weiteres Problem auf, Amir, die Bank. Siehst du da auch noch eklatante Schwächen neben Jalen Brunson? Also ich habe ja im Vorgespräch die These schon aufgestellt, dass es gibt auf der Bank einfach keinen Spieler, der richtig heiß laufen kann. Trey Burke kann das mal, da ist jetzt fraglich, wie viel er überhaupt noch spielen wird, auch wegen seiner Impfsituation. Würdest du mir da zustimmen, dass die Dallas Mavericks auf der Bank irgendwie ein großes Problem haben? Und zweite These, vielleicht ein Wechsel von Hardaway Jr. auf die Bank, dem helfen könnte?
Ja, also wir haben es ja in der letzten Saison gesehen. Das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert, dass Hardaway in der Second Unit dann die offensive Last trägt mit Nemo Brunson. Und wie du schon sagst, jemand ist, der natürlich immer heiß laufen kann, wenn er trifft. Das fehlt dann natürlich, wenn Nemo Brunson keiner da ist, der liefert. Ja, es ist auf jeden Fall schon, dass die Bank bei den Mavs dann auch viel ja aus Hoffnung besteht, wenn man so will. Also klar, Bullock ist jetzt noch mal dabei. Ich glaube, der muss ich vielleicht noch finden. Aber gerade so ein Sterling Brown oder Josh Green, das sind natürlich Spieler, oder auch ja ein Tilly Kina, das sind Spieler, bei denen man hofft, dass sie vielleicht einen Sprung machen oder besser werden. Aber für den Moment kann man dir schon zustimmen, dass das auf jeden Fall ein Problem ist und ja, man vielleicht dann doch etwas unzufrieden sein kann, dass da in der Offseason nicht noch etwas passiert ist. Du hattest ja schon Goran Dragic angesprochen. Ich weiß nicht, ob man da noch hofft, irgendwie buyout-technisch was zu machen. Aber auf jeden Fall ist das für den Moment ja, ist man auf jeden Fall sehr, sehr abhängig von den Startern und die Bank bisher ja eher kein Faktor.
Ja, absolut. Also ich hoffe, wie gesagt, dass da irgendwie noch was passiert. Die Rollenspieler, ich muss sagen, eine Bank voll mit Hoffnung, finde ich eine sehr schöne Metapher von dir. Das trifft es, glaube ich, sehr gut. Und ja, Jalen Brunson kann ein guter Sixth Man sein. Das hat er im letzten Jahr auch wirklich gezeigt. Aber ja, das reicht dann vielleicht eben auch nicht. Und Maxi Kleber ist eher am defensiven Ende zu gebrauchen. Nili Kina auch. Trey Burke, ich habe es gesagt, spielt vielleicht nicht so viel. Josh Green ist gerade offensiv auch noch sehr, sehr roh. Sterling Brown, ja, hat noch nicht so viel gezeigt. Und Bullock ist eben auch eigentlich, ja, ein guter Verteidiger, der eben auch mal den Dreier reinlegen kann. Und mir würde ein Tausch von Bullock auf Hardaway eigentlich ganz gut gefallen. Ich bin gespannt, ob sich das Jason Kidd auch irgendwann noch denkt. Ja, wir können das Spiel 1 der Saison, denke ich, dann zumachen. 87 zu 113 gewinnen die Hawks am Ende. Ja, es war ein Start-Zielsieg, kann man sagen. Sie haben alle Viertel für sich entschieden und gerade im dritten konnten sie dann ordentlich davonziehen. Trae Young brauchte nicht mal einen Sahneabend und auch die Hawks nicht, um dieses Spiel zu gewinnen. Ich glaube, das macht es aus Mavs-Sicht dann sogar noch ein bisschen schmerzhafter. Topscorer war Cam Reddish mit 20 Punkten von der Bank. Trae Young 19 Punkte, 14 Assists, also auch richtig stark. Und auch sonst bei den Mavs ist nicht viel zusammengegangen. 33% der Würfe sind nur reingegangen, 30% Dreierquote. 16 zu 31 Assists, 3 zu 9 Blocks, nur 26 zu 46 Punkten in der Zone. Also da gab es doch schon einige Zahlen, die einem ja wirklich zum Overreacten verleitet haben. Und von daher, ja, kein gelungener Saisonstart. Ob die Mavs das im zweiten Spiel ändern konnten, das werden wir gleich noch besprechen. Jetzt erstmal eine kurze Pause und dann sind wir gleich wieder zurück hier bei Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks bei meinsportpodcast.de.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Und damit willkommen zurück zur 30. Folge von Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas, an meiner Seite ist Amir und wir besprechen gerade die erste Woche der Dallas Mavericks in der 75. NBA-Saison und haben bereits über das erste Spiel gesprochen, wo es eine ordentliche Reibe gab gegen die Atlanta Hawks. Das zweite Spiel fand dann in der vergangenen Nacht bei den Toronto Raptors statt. Und der Spielstart, Amir, 16 zu 2 für die Raptors, der sah überhaupt nicht aus, als ob die Mavs irgendwie besser geworden sind. Hattest du denn das Gefühl, dass danach irgendwie ein Schalter umgelegt werden konnte?
Ja, definitiv. Zumindest in der zweiten Halbzeit, muss man sagen, war es wurftechnisch schon wieder deutlich besser. Davor durchaus problematisch, also im ersten Viertel zum Beispiel, von den ersten 10 Würfen hat man gleich 9 daneben geworfen. Also ich glaube, das ist ja auch eher nicht die Regel, oder zumindest hofft man, dass es nicht die Regel ist. Und dazu auch ja aus allen Bereichen auf dem Feld offensiv unterdurchschnittliche Wurfquoten im Vergleich zur Liga. Also die erste Halbzeit war auf jeden Fall zum Vergessen. Trotzdem konnte man das zweite Viertel knapp für sich entscheiden und ja, das dritte Viertel war dann vor allem entscheidend. Ja, unter anderem 12 Punkte dann von Luka Doncic im dritten Viertel. Und ja, auch vor allem defensiv, also weil man das ja immer wieder bei Jason Kidd hervorhebt, vor allem defensiv war das auf jeden Fall eine Leistung, die dann durchaus zufrieden erstellt. Offensiv ja, kann es auf jeden Fall noch ein bisschen besser werden.
Ja, wir haben im ersten Part jetzt schon ein bisschen über den Plan gesprochen von Jason Kidd. Zumindest defensiv war der jetzt erkennbar. Man sieht Porzingis, wie schon in der Preseason, viel mehr in der Zone. Dort wartet er dann quasi unterm Ring auf den heranstürmenden Gegner. Seine Teamkollegen, in einer Szene hat man da Sterling Brown gesehen, aber auch die anderen immer wieder dann mit Help-Defense versuchen dann eben den Spieler, den Porzingis eigentlich verteidigt, mit zu übernehmen. Das ist natürlich anfällig, hat aber jetzt zu 4 Blocks geführt. Glaubst du, das ist jetzt auch erstmal dafür da, um eben Porzingis wieder das Selbstvertrauen zu geben, defensiv, oder bist du der Meinung, das ist jetzt der dauerhafte Plan?
Ich denke, es ist auf jeden Fall der Versuch, Porzingis dann aktiver einzubinden, weil ich glaube, er ist ein Spieler, der diese dauerhafte Einbindung braucht, um halt eben nicht dann, ja, wie soll man sagen, nicht hinten runterzufallen. Und das hat bis dato ja eigentlich ganz gut geklappt. Also er hat nun mal eben diese Größenvorteile. Klar, bewegungstechnisch ist es dann nicht so einfach gegen kleinere Spieler. Aber er ist auf jeden Fall jemand, der da an der Rim, denke ich, schon seinen Faktor machen kann. Er hat ja, wie gesagt, auch noch 4 Blocks sich geleistet. Und auch sein Defensive Rating von 90, also war jetzt das Beste bei den Mavericks. Also er hat auf jeden Fall defensiv gut geglänzt. Ja, und dann ist halt die Frage, wenn das erstmal steht, also wenn er sich defensiv findet, ich glaube, offensiv kann man immer noch mal die ein oder anderen Abend haben, an dem es gut klappt, gerade wenn Luka dann auch ja, Spots für ihn findet oder Porzingis ja, anspielen kann.
Genau, also bisher ist es offensiv eher noch ja, ausbaufähig, 7 von 20 seine Wurfquote gegen die Raptors, 2 von 9 aus dem Dreierland, immerhin 2 von 3 Freiwürfen getroffen und mit 18 Punkten und 10 Rebounds ein Double-Double geholt. Also Kristaps Porzingis ja, dürfte in diesem Spiel auf jeden Fall Selbstvertrauen gesammelt haben. Ansonsten kann man sagen, dass sich offensiv wieder ein bisschen was verschoben hat in Richtung, ja, dem, wie man in der letzten Saison die Mavs gesehen hat. Die Usage von Luka Doncic ist von 29,3 auf 36% gestiegen. Ich denke, das liegt auch daran, dass auch Jason Kidd einsehen musste, vielleicht war offensiv gar nicht so das große Problem, oder wie kannst du dir diesen, ja, doch 7-prozentigen Sprung, das kann man sagen, ist schon ein ordentlicher Unterschied. Wie würdest du dir das sonst erklären?
Ja, also definitiv, ich glaube, wenn man sich anschaut, ich glaube, letzte Saison war man die 8-beste Offensive, davor auch mal an der Spitze. Also offensiv war eigentlich kein Problemfeld, eher defensiv, da war man deutlich weiter hinten platziert in der Liga. Und dass ein Luka Doncic dann, ja, dass es über den alles läuft, ich glaube, das ist nun mal so. Klar, da, wie du schon gesagt hast, man hatte in den Playoffs den Eindruck, dass er irgendwann müde wird. Da wird man natürlich auch gucken, wie man das dann besser dosiert, aber für den Moment, ich glaube, man braucht jetzt erstmal Siege und da ist es dann genau das Richtige. Dazu hat man es in diesem Spiel auch geschafft, deutlich weniger ja, Bälle aus der Midrange-Distanz zu werfen. Also deutlich mehr Dreier, deutlich mehr Versuche an der Rim. Also es geht zumindest wieder dahin, wo man das Team dann eher offensiv sieht.
Ja, das denke ich auch. Ich glaube, wenn es offensiv Probleme gab, dann sind die eher in der Einbindung von Porzingis zu finden. Und da sah man jetzt bei Kidd auch noch nicht unbedingt ein großes Konzept, wie Porzingis irgendwie ja einfach offensiv weniger Fremdkörper ist. Man sieht weiterhin, dass er doch recht häufig in Posts geht. So richtig das Two-Man-Game zusammen mit Dwight Powell funktioniert auch noch nicht so richtig. Das Spacing der beiden sieht häufig wirr aus. Zum Teil scheint es aber auch ein bisschen Konzept zu sein, dass die sich so ein bisschen auf den Füßen stehen. Also da scheint immer noch nicht so richtig die Lösung gefunden worden zu sein. Wer diesmal allerdings die Lösung gefunden hat, das war Tim Hardaway Jr. Gerade im Schlussviertel 13 Punkte gemacht, 5 von 7 aus dem Feld in dem Viertel, 3 von 4 Dreiern getroffen, insgesamt glaube ich 7 Dreier am Ende verwandelt. War der so am Ende ja der Retter des Saisonstarts von den Mavs, kann man das so sagen? Weil ich glaube, ohne ihn hätte es vielleicht sogar wieder ein bisschen dunkler ausgesehen, auch in dem Spiel.
Ja, definitiv. Also es war auf jeden Fall wichtig, dass er da im letzten Viertel nochmal heiß lief und trotz unserer jetzt weitestgehend positiven Worte merkt man dann ja schon, also offensiv scheint es da immer noch ja, ein, zwei Dinge zu geben, die man noch regeln muss. Also dass man gegen die Raptors gewinnt, war zumindest vielleicht erwartet worden, aber es war immer noch weit weg davon, dass man jetzt sagen kann, also man hat sie souverän geschlagen oder man war immer in Control. Also wie gesagt, gerade die erste Halbzeit war ja wirklich nicht gut. Tim Hardaway Jr. selbst hat nach dem Spiel Jason Kidd hervorgehoben, dass er in der Halbzeitpause da nochmal betont hat, wie wichtig jetzt ein Sieg wäre, gerade ja eben, wenn man bedenkt, wie die Stimmung dann wäre, hätte man das zweite Spiel auch verloren. Also zumindest nach außen hin versucht man dann natürlich auch den Coach direkt ja, zu bestärken. Und ja, man darf jetzt gespannt sein, ob man beim nächsten Spiel es offensichtlich dann etwas, ja, noch etwas besser hinbekommt und souveräner hinbekommt.
Ja, ist auch ein krasser Kontrast. Nach dem ersten Spiel haben irgendwie alle sich unzufrieden gezeigt, auch mit dem Scheme, was sie, oder mit den Schemes, die sie gelaufen sind, mit dem generellen Spielkonzept. Und jetzt im zweiten Spiel wird dann der Trainer hervorgehoben. Das zeigt doch, dass das schon Druck auf den Kessel war vor dem Spiel. Das hätte auch ordentlich nach hinten losgehen können. Über einen möchte ich noch sprechen, meinen besten Freund Willi Cauley-Stein. Ich habe ja schon in unserer Saisonvorschau andeuten lassen, dass ich nicht der größte Fan bin und hoffe, dass er möglichst wenig Minuten sieht. Jetzt hat er 3 gesehen. Es gab da eine wunderbare Szene, wo er defensiv komplett einmal eingeschlafen ist und auch wahrscheinlich deshalb nur 3 Minuten gesehen hat. Denkst du, es werden Minuten frei für Moses Brown? Also ich bin ja Befürworter davon, dass er vielleicht mal in der Rotation ein paar Minuten bekommt. Es wird auch viel darüber gesprochen, ob die Mavs vielleicht einen klassischen Center brauchen. So von der Statur und der Physis her könnte Moses Brown ja so einer sein.
Ja, also definitiv hat man ja wieder gesehen, dass Cauley-Stein, ich weiß nicht, was genau bei ihm los ist. Also man hat den Eindruck, durchaus manchmal ist er bemüht, aber oftmals dann irgendwie auch ein bisschen verloren. Und da ist halt schon die Frage, ich glaube, wir hatten es im Vorgespräch, vor allem du hast ja dann, wie du gerade eben schon gesagt hast, Moses Brown erwähnt. Ansonsten ist generell die Frage, also wenn er ohnehin nur 3 Minuten spielt, dann kann man eben halt vielleicht einen Moses Brown einwerfen, der eben noch ein bisschen Upside hat, bei dem man erwarten kann, der ist ja innerhalb dieser Saison einen Sprung macht. Und ansonsten haben wir natürlich auch noch Boban, der immer wieder ja für ein, zwei gute Szenen sorgen kann und den Rhythmus des Spiels auch ein bisschen verändert aufgrund seiner Statur. Also ich finde, verstehe zumindest noch nicht so ganz, warum Cauley-Stein da jetzt eingeworfen wird. Ich glaube, wenn er weiterhin ja in diesen wenigen Minuten immer so spielt, ich glaube, dann werden wir früher oder später einen der beiden sehen und ja, dann hoffentlich auch mal Moses Brown.
Ja, vor allem, weil eben beide, das ist ja auch was mir an Cauley-Stein überhaupt nicht gefällt, der ist einfach nicht wirklich doll physisch, der ist im Pick and Roll jetzt nicht so eine Wand, an dem Spieler einfach abperlen, also die dann eben den Ballhändler jagen. Da sind dann eben Boban und auch Brown zwei physischere Spieler, zwei Spieler, die mit ihrer Physis einfach auch Luca dann im Pick and Roll natürlich viel mehr helfen. Wie gesagt, Brown ist noch sehr roh und jetzt wahrscheinlich auch defensiv eher eine Schwachstelle dann, aber trotzdem halte ich es für durchaus sinnvoll, wenn man in Corley Stein jetzt nicht unbedingt einen positiven Spieler hat, wenigstens keinen negativen Spieler wie ihn drauf zu haben, sondern jemanden, den man vielleicht auch noch entwickeln kann, weil ja die Zukunft von Willie Corley Stein in Dallas oder auch in der NBA, die wird jetzt nicht mehr auf Superstar-Niveau kommen. Von daher plädiere ich eben dafür, nach der Veränderung in der Starting Five, für die ich ja vorhin schon ein Plädoyer abgegeben habe, jetzt eben dieses. Ansonsten auch in diesem Spiel bei den Mavs die Dreierquote noch ausbaufähig, 33,3%. Das Spacing also weiterhin noch so ein Thema, was man da durchaus dran ablesen kann, dass das noch nicht ganz einwandfrei funktioniert. Bei den Mavs am Ende Luka Doncic mit einem Double-Double, 27 Punkte, 12 Assists, 9 Rebounds, Entschuldigung dafür, also fast noch das Triple-Double. Dann Tim Hardaway Jr., 25 Punkte, Porzingis, 18 und 10 Rebounds, also auch da wieder ein Double-Double, wie schon erwähnt. Dorian Finney-Smith, 11 Punkte, 8 Rebounds, Dwight Powell, 11 Punkte und von der Bank keiner mehr als 5 und insgesamt auch nur 11 Bankpunkte. Das war schon sehr bitter und Amir, würdest du mir dazu stimmen, dass man bei den Mavs auch ein bisschen Glück hatte, dass von der Bank der Raptors nicht viel mehr kam? Ich glaube, da waren es 13 Punkte.
Ja, definitiv. Also auch der Coach der Raptors, Nick Nurse, hat gesagt, dass man gerade in solchen Spielen, Back-to-Back-Spielen, eben die Bank braucht, die Energie reinbringt. Und ich glaube, da war man von Seiten der Raptors nicht glücklich. Ja, aber wie du schon gesagt hast, in dem Fall war es dann halt ein Glücksfall für die Mavs. Dann fiel es auch eben nicht ins Gewicht, dass die Bank an diesem Abend, Totalausfall klingt jetzt zu negativ, aber dass man in der Hinsicht auf jeden Fall zumindest punktetechnisch wenig bekam. Ich glaube, sonst war es okay. Also Kleber und Brunson beide rebound-technisch und Brunson auch assist-technisch ein bisschen aktiv. Aber offensiv war es auf jeden Fall dann die Starter, die es dann gewuppt haben.
Ja, ich denke, auch hier können wir dieses Spiel abschließen. Auch die Raptors mit Foul-Problemen, aber ich denke, darauf braucht man nicht weiter eingehen. Ich denke, für die nächsten Wochen kann man auch das Thema Fast Break mal beobachten bei den Mavs. Positiv vielleicht noch eine Zahl hervorzuheben, diesmal 40 Punkte in der Zone. Das sieht auch deutlich besser aus als noch zum Saisonauftakt. Und damit wollen wir die spielerische Seite dieses Podcasts abschließen. Wir haben uns, wie gesagt, mal ein bisschen kürzer gefasst, wollen die ersten beiden Spiele nicht überdiskutieren, überinterpretieren, was auch immer. 1:1, jetzt also der Rekord der Mavs nach den ersten beiden Spielen. Und wir wollen noch kurz über was reden, Amir, was nicht ganz mit dem Geschehen auf dem Platz zu tun hat, sondern eher daneben. Der Ex-Mavs, Verantwortliche, was auch immer, wie man seine Funktion nennen möchte, ich glaube Head of Data and Science oder so, Vulgaris war bei ESPN im Podcast und hat sich da mal so ein bisschen ausgelassen und ein paar Einblicke gegeben, die vor allem dich auch so ein bisschen schockiert haben. Vielleicht magst du das mal kurz zusammenfassen, was er da so unter anderem von sich gegeben hat, auch in Bezug auf seinen Abschied.
Ja, also es geht ja, wie so häufig oder wie man es auch schon häufiger im Sommer auch schon in den Medien gelesen hat, also dass die Kommunikation zwischen ihm und Donnie Nelson quasi non-existent waren. Also man kannte sich, man hat sich zumindest nach außen dann, auch Donnie Nelson nach außen dann nicht jetzt gestritten oder so, aber man hatte auch keine wirkliche Kommunikation. Vulgaris selbst hatte auch einen direkten Kontakt dann zu Cuban, teilweise auch zum Team, war ja lange Zeit dann auch auf der Bank und gleichzeitig waren das schon scharfe Vorwürfe von Vulgaris. Also er sagt, dass Don Nelson so lange dabei ist, liege auch daran, dass er nur Leute um sich schart, die eben ihm gegenüber nicht kritisch genug sind. Also ich glaube, das ist schon eine Aussage, die schon sehr heftig ist und generell, aber unabhängig davon, ob das jetzt alles so stimmt oder nicht, es ist natürlich nur seine Sichtweise, ist schon festzustellen, dass dieses, das gewisse Machtvakuum dann durchaus gab, im Sinne von, dass nicht der GM die Hosen anhatte oder auch nicht Vulgaris, sondern dass beide irgendwie natürlich Einfluss hatten auf das Team, auf den Roster, auf Trades, vielleicht auch auf den Draft. Und dass man ja, einfach keine gute Struktur hatte. Und ich finde schon, dass das auch wieder dann doch spannend ist. Jetzt ist wohl Garrett weg, Donnie Nelson ist auch weg. Und ich finde es schon interessant zu sehen, ob das dann unter Harrison und Finlay jetzt besser läuft und mit Jason Kidd die Kommunikation da besser ist. Oder ob das dann wieder dazu kommt, dass die anscheinend der Front Office dann es nicht schafft, die Kommunikation innerhalb der Franchise zu führen.
Also, es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, was sich da ergibt. Und wir wollen das auch nicht überinterpretieren. Wir dachten aber, wir können es auf jeden Fall auch nicht einfach unkommentiert lassen. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass das eine Seite der Geschichte ist und es aber trotzdem ein Bild zeichnet von einer gewissen Kommunikationsproblematik, die wohl einfach bei den Mavs herrscht, zu herrschen scheint. Und ja, wir hoffen natürlich, dass sich das jetzt erledigt hat und dass der Knall quasi zur richtigen Zeit kam. Aber es ist trotzdem ganz schön entlarvend, diese Einblicke, die er dort gegeben hat. Und von daher ist es, denke ich, wichtig, darüber zumindest mal kurz zu sprechen. Wir wollen damit dann auch zum Ende dieser 30. Folge kommen und euch einen kleinen Ausblick geben. Was wartet denn bis zur nächsten Folge in 2 Wochen auf euch? Es sind 7 Spiele angesetzt. Der Dallas Mavericks, sie spielen am Mittwoch um 2:30 Uhr gegen die Rockets. Am Freitag ebenfalls 2:30 Uhr empfangen sie die Spurs. Am Samstag, den 30., geht es um 4 Uhr gegen die Nuggets. Das läuft auf DAZN. Dann am Sonntag zur Primetime in Deutschland, 31.10. um 20:30 Uhr. Mavericks empfangen die Kings, ebenfalls live bei DAZN. Dann am Mittwoch, den 3.11. um 0:30 Uhr, Mavericks gegen Heat, ebenfalls bei DAZN. Donnerstag, 4. November, 1:30 Uhr, die Spurs empfangen dann die Mavericks. Und am 7.11. kommt unsere Folge und in der Nacht zum 7.11. gibt es dann noch das letzte Spiel, Mavericks gegen Celtics, auch bei DAZN zu sehen. Also eine Menge Basketball, auch für die Leute ohne League Pass und dann eben in 14 Tagen unsere nächste Folge. Vielleicht gibt es in der Zwischenzeit noch eine Sonderfolge, wo wir mal ein bisschen auf den Frauenbasketball gucken. Ich weiß aber noch nicht ganz, ob ich das schaffe. Vielleicht also auch erst in 2 oder 3 Wochen. Das dann dazu. Wie gesagt, am 7.11. dann die nächste Folge zu den Wochen 2 und 3 der Mavs. Und da wollen wir uns dann ein bisschen mehr mit dem großen Ganzen beschäftigen und nicht mehr auf die einzelnen Spiele so doll gucken. Ich hoffe, das gefällt euch. Wenn ihr Feedback habt, gerne bei Instagram und Twitter mavelis_pod oder bei uns beiden auf den privaten Twitter-Kanälen gerne Feedback dalassen. Da freuen wir uns sehr drüber. Und ansonsten denke ich, lieber Amir, war's das von uns. Danke, dass du dabei warst.
Ja, danke dir auch, Lukas.
Und genau, wir hören uns dann also in 2 Wochen wieder und bis dahin bleibt alle gesund. Bis dahin, ciao, ciao.
Ciao.
Mavericks. Der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit Sandro Zelle und Lukas Kruse. Auf meinsportpodcast.de.